redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Neues aus dem Weltall. Was mich gerade ein bisschen irritiert ist, dass Planet 9 irgendwie immer noch ein Thema zu sein scheint. Also ich habe das Gefühl, als würde das immer noch durch die Blätter zirkulieren.
Ja, also ich habe da auch, glaube ich, die habe ich jetzt gerade nicht mal in meiner Liste hier drin gehabt für heute. Ich habe auch vor kurzem wieder mal einen Artikel dazu geschrieben. Da ging es wieder um diese komische, wo jemand Planet 9 mit Planet X oder Nemesis in Verbindung gebracht hat.
Ja, ich meine nicht Nibiru.
Doch, ja, Nibiru. Nee, das machen nur die Esoteriker und die Pseudowissenschaftler. Okay. Aber klar, wenn das Ding ist ja, wenn es passiert jede Menge, jeden Tag jede Menge Wissenschaft, logischerweise. Ja. Und auch zu Planet 9 gibt es jede Menge neue Forschung, wie zu allen anderen Themen. Aber wenn halt mal ein so ein Thema quasi als Medienthema auserkoren ist, dann wird halt jeder Pups, dass man sozusagen, wird dann halt darüber berichtet, was bei anderen Themen halt nicht ist. Ich meine, die könnten auch jeden Tag irgendwelche tollen Schlagzeilen über Exoplaneten machen. Hier wieder da Exoplanet entdeckt, dort Exoplanet entdeckt. Machen sie halt nicht, weil Exoplaneten halt gerade kein Thema sind.
Das ist halt grad, ja, es wird dann halt immer noch ein Spin, solange irgendein Spin da ist. Ne? Ja.
Genau. Der letzte Spin war halt irgendwie Massensterben und Planet 9. Das ging wieder mal eine Runde durch die Medien. Also da, ob da noch was nachkommt. Also es ist ein interessantes Thema. Das kann ich ja gar nicht verleugnen. Ich meine, es ist mein Arbeitsgebiet, Himmelsmechanik, ja. Chaostheorie, Planetendynamik und so weiter, Asteroiden. Also ich finde das ja durchaus interessant. Und wir werden da auch sicherlich noch in den nächsten Jahren auch interessante Ergebnisse kriegen. Vielleicht finden wir das Ding sogar, wenn es wirklich da sein sollte. Und dann dürfen die Medien auch ruhig wieder darüber berichten. Aber es ist halt ein bisschen so mehr Streuung in der Wissenschaftsberichterstattung wäre halt schon schön. Also wirklich, dass man halt, man bräuchte halt Wissenschaftsjournalisten, die halt wirklich da sitzen und sich die ganze Wissenschaft anschauen und sich dann einen guten Überblick rausnehmen und nicht halt nur ein Thema. Mein Gott, diese Ein-Thema-Berichterstattung, das ist ja nicht nur auf die Wissenschaft beschränkt, das heißt ja ständig. Wenn man sich so die Medien anschaut, könnte man auch immer glauben, es gibt nur ein Thema.
Zuerst irgendwie die Flüchtlingskrise ist vorbei, stattdessen ist jetzt Böhmermann.
Genau, und davor war, vor der Flüchtlingskrise hatten wir die Griechenland-Krise, die ist auch vorbei. Ja. Also wir wissen ja, gesagt, wir haben immer nur, glücklicherweise, seltsamerweise haben wir immer nur eine Krise pro Zeit. Das geht sich immer, scheint immer gut zu passen.
Ja, stimmt, das ist sehr, sehr praktisch.
Und kaum ist eine Krise aus, kommt passenderweise auch nicht die nächste, also damit dann nie ein Krisenloch stattfindet. Also
ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo so einen Krisengenerator,
genau,
der dann immer regelmäßig angeworfen wird. Da werfen die dann immer so einen Euro rein und dann kommt eine neue Krise raus oder so.
Genau.
Ja. Gibt es denn wirklich was Neues aus dem Universum?
Ja, natürlich jede Menge. Also ich habe jetzt, was habe ich denn hier für Themen? Wir könnten was Echtes, Wissenschaftliches nehmen, wir könnten was Spektakuläres nehmen, wir könnten was nicht so Spektakuläres nehmen. Weiß nicht, also fangen wir am besten an bei dem Thema. Von dem weißt du auch schon, und ich habe dich auch schon mal darauf hingewiesen,
dass das heißt nicht, dass ich davon weiß,
dass du ein Thema, dass das ein Thema für dich wäre. Und wenn das so wäre, dann hättest du quasi, bevor diese Geschichte vor ein paar Wochen überall durch die Medien ging, quasi fast ein Exklusivinterview mit der beteiligten Forscherin gehabt. Aber weil du auf meine Ratschläge nicht hörst, hast du das nicht.
Weil ich keine Zeit hatte.
Erzähl. Nee, es geht um die Geschichte mit der Tiefseeastronomie, von der ich dir schon mal erzählt habe,
wenn du dich erinnerst.
Das war so eine ehemalige Kollegin von mir, wobei sich das ehemalig eher auf mich bezieht, weil sie immer noch Astronomin ist und in der Forschung arbeitet, Jenny Feige, die auch in Wien studiert hat mal und jetzt an der TU in Berlin ist und die das betreibt, was ich mal in einem Blogartikel Tiefseeastronomie genannt habe. Die nämlich Astronomie betreibt, indem sie sich Zeug aus der Tiefsee anguckt.
Ja.
Und das macht die schon länger. Und da gab es jetzt vor kurzem sehr, sehr schöne Ergebnisse, die auch wirklich, ich glaube, in beide Artikel, zwei Artikel waren das, die auch in beide Nature veröffentlicht worden sind. Und die auch dann mehr oder weniger durch alle Medien, sogar international gingen, weil sie wirklich schöne Ergebnisse waren. Also sie haben anhand dieser Tiefseeuntersuchungen festgestellt, wo in der Vergangenheit Sterne explodiert sind. Und das finde ich mal allein von der Ausgangssituation cool, dass du quasi ein paar Kilometer unters Meer tauchen kannst und dort was findest, was dir sagt, was vor ein paar Millionen Jahren, ein paar hundert bis tausend Lichtjahre weiter im All passiert ist.
Wie ist die da drauf gekommen? Oder ist das so Common Sense unter Astronomen, dass auch in der Tiefsee sowas zu finden ist?
Nee, es geht quasi um Supernova-Explosionen. Ja? So Sterne explodieren, das wissen wir. Mhm. Wir wissen auch, dass sie das in der Vergangenheit getan haben und dass das durchaus irgendwie Auswirkungen hatte. Und eine dieser Auswirkungen ist die sogenannte lokale Blase. Mhm. Die lokale Blase ist die Gegend, in der wir uns befinden, quasi eine Region in der Milchstraße, in der ein bisschen weniger interstellarer Staub ist als anderswo. Weil der Raum zwischen den Sternen ist ja größtenteils leer, aber halt nicht ganz leer. Wir haben immer noch interstellares Material, also halt so ein paar bisschen Staub, ein bisschen Atome, die da rumfliegen. Also so Krempel halt und mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und da, wo wir drinnen sitzen, da ist eben weniger Krempel als anderswo. Und da ging man oder geht man eben davon aus, dass das anhand von Supernova-Explosionen entstanden ist, die quasi sich da so rund um die Sonne herum so einen gewissen Freiraum gepustet haben. Mhm. Und das möchte man natürlich genau untersuchen. Das Problem ist, du kannst natürlich irgendwie über Sterne, die nicht mehr da sind, kann man nicht viel rausfinden. Ja. Aber du kannst dir das radioaktive Isotop Eisen 60 anschauen. Mhm. Eisen 60 ist, wie gesagt, ein Isotop von Eisen, ist radioaktiv und zwar mit einer Halbwertszeit von 2,6 Millionen Jahren. Das heißt, wenn das bei der Entstehung der Erde, also das ist dieses Isotop, kommt auf der Erde nicht natürlich vor. Ja, das heißt, alles, was da war, das bei der Entstehung der Erde, ist dann eben im Laufe der letzten 4,5 Milliarden Jahre zerfallen und durch die Halbwertszeit von 2,5 Millionen Jahren ist da halt nichts mehr da. Von dem, was am Anfang an da war. Wenn jetzt trotzdem noch was da ist, dann muss das zwischenzeitlich auf die Erde gekommen sein. Und der einzige Weg, der wirklich relevante Mengen von diesem Eisenisotop auf die Erde bringen kann, sind explodierende Sterne, denn bei solchen Explosionen entsteht Eisen 60. Das heißt, du kannst es dann im Prinzip, du musst gucken, wo liegt Eisen 60 rum und einen Weg finden herauszukriegen, wie lange das da schon liegt. Dann kannst du herausfinden, wann es Supernova-Explosionen gab. Und genau das macht man und dazu sucht man sich eben, das ist halt das Problem, du kannst das nicht einfach irgendwo auf dem Boden rumsuchen, weil da erstmal findest du nichts und zweitens weißt du noch nicht, wie lange es da ist. Du brauchst sowas ähnliches wie Eisbohrkerne oder Baumringe. Also
irgendwas, was konserviert.
Genau, und das, was konserviert, das sind eben diese Tiefseeproben, nämlich die Mangan- Knollen.
Aha.
Die liegen, oder auch generell Ozeansedimente. Also ich glaube, es sind diese Manganknollen und Krusten, heißen die Dinger. Und die findet man im Pazifischen Ozean. Unter anderem, ich glaube, da aus dem Pazifik hat Jenny einen Kram her. Und die wachsen halt sehr, sehr langsam. Ja, so ein paar Millimeter in einer Million Jahre. Das heißt, da hast du wirklich, wenn du einen so einen Klumpen hochholst, hast du da auch wirklich einen großen Zeitraum drin. Und kannst dann eben in diesen Schichten nachgucken, wo ist das Eisen 60 und dann weißt du schon mal die Zeiten, wo die herkommen. Ja, also die haben da gefunden, dass vor so in einer Zeit von 1,7 bis 3,2 Millionen Jahren in der Vergangenheit und 6,5 bis 8,7 Millionen Jahren in der Vergangenheit anscheinend Sterne explodiert sind in der Nähe. Und dann, das war quasi der erste.
In der Nähe heißt was heißt das in Zahlen?
Das kommt das zweite. Also der erste Teil war rauszufinden, wann ist das passiert. Das ist quasi der experimentelle Teil. Irgendwie Krempel aus dem Ozean holen, den untersuchen im Labor und so weiter und dann das rausfinden. Der zweite Teil, der theoretische Teil, das ist der, wo dann auch Jenny wirklich mitgearbeitet hat, was dann auch, ich glaube, ihre Doktorarbeit das Thema war. Da geht es dann eben um entsprechende Daten von Sternen, Computersimulationen, Sternbewegungen und so weiter. Also einfach halt irgendwie simulieren und gucken, wo müssten Sterne gewesen sein, wie viele Sterne müssten da gewesen sein, um halt dann erstens genau diese Struktur der lokalen Blase in Übereinstimmung zu bringen mit den experimentellen Daten aus der Tiefsee. Und das ist halt eine ziemlich umfangreiche Computersimulation und die dann aber am Ende wirklich vernünftige Ergebnisse geliefert hat. Und zwar haben die herausgefunden, dass es vermutlich 16 Supernova-Explosionen gegeben hat in den vergangenen 13 Millionen Jahren, die diese lokale Blase gebildet haben, die auch genau zu diesen Eisen-60-Spuren passen und dass vor allem zwei Explosionen fast das gesamte Material, glaube ich, also mehr als die Hälfte auf jeden Fall von diesem Eisen 60 gebracht hat. Also es müssen wirklich zwei, also die von diesen 16 Supernova-Explosionen müssen zwei wirklich nahe gewesen sein, damit die so viel Material gebracht haben. Und laut den Simulationen waren die zwei eben vor 2,3 und 1,5 Millionen Jahren und zwar in 270 bis 300 Lichtjahren Entfernung. Mhm. Also wie gesagt, aus kosmischer Sicht einigermaßen nahe, aus Alltagssicht natürlich wahnsinnig weit weg, also so weit weg, dass wenn diese Supernova heute stattfinden würde, dann würde man das vermutlich sogar am Taghimmel sehen können. Also nicht jetzt irgendwie so eine zweite Sonne, sondern einfach halt einen hellen Punkt am Himmel und in der Nacht einen extrem hellen Punkt, also so hell wie der Vollmond. Auch hier.
Wie lange würde man den sehen?
Also so eine Super.
Wie lange dauert so eine Explosion?
Ja, also das Licht ist, wie gesagt, je nach Entfernung und nach Stärke der Explosion, bis das unter die Wahrnehmungsschwelle absinkt, ein paar Wochen. Typischerweise dauert sowas bei der Supernova-Explosion. Und ja, so wie gesagt, es ist auch so ein Thema, was man immer hört, die Supernova war so hell wie der Vollmond, dann kriegst du da oft so in unseriöseren Medien oder bei Facebook oder sonst wo solche Bilder, wo du dann irgendwie einen zweiten Vollmond am Himmel hast. Es sind natürlich trotzdem Punktquellen, ja, also du hast halt einen hellen Punkt am Tag und in der Nacht und keine irgendwie
zweiten Mond. Also keine große Sonne. Leuchtende Fläche.
Genau, ja. Genau. Ja. Aber ob das dann auch Auswirkungen auf die Erde gehabt hat und auf das Ökosystem, das ist halt immer noch so ein bisschen, wo man noch nicht genau weiß. Also es ist durch, wenn es in der Nähe stattfindet, also wirklich nahe, 10 Lichtjahre, 30 Lichtjahre oder sowas, dann kann das durchaus Auswirkungen haben. Dann kann die ganz kosmische Strahlung, der kommt, die Ozonschicht kurzfristig kaputt machen. Dann kriegen wir UV-Strahlung, was dann dem Leben auf der Erde nicht gut tut. Oder vielleicht dann erst recht wieder die Evolution anregt. Also da ist
passiert noch nicht. Trotz dieser riesigen Distanzen.
Ja, das ist halt kosmische Strahlung, die kommt jetzt auch momentan, ja. Und die hat auch durchaus eine Auswirkung. Aber wenn es halt wirklich extrem stark kommt, ja, weil er da gerade wirklich in der Nähe ein Stern explodiert, dann kann es halt wirklich dann auch die Ozonschicht dann halt kurzfristig aufgelöst und dann trifft die Spalte die kosmische Strahlung da irgendwelche weiß ich nicht mehr, außer irgendwelche Stickstoffmoleküle oder sowas auf und die verbinden sich dann mit dem Sauerstoff oder irgendwas passiert auf jeden Fall, dass die Ozonschicht dann flöten geht und ohne Ozonschicht ist es halt nicht gut Leben auf der Erde. Und da, es gibt ein paar, im Gegensatz zu den Asteroideneinschlägen, die halt durchaus gut identifiziert sind als Auslöser von Massensterben, gibt es auch ein paar Massensterben, wo man vermutet, dass vielleicht eine Supernova der Grund dafür war, aber das ist halt wesentlich schwerer zu identifizieren, weil man halt die Auswirkungen nicht so leicht festzustellen sind, weil, wie gesagt, wenn es jede Menge Mutationen gibt, dann können die entweder alle aussterben oder es ist halt, wie gesagt, es gibt sogar Forscher, die sagen, dass das vielleicht dem Leben auf der Erde überhaupt erst richtig auf die Sprünge geholfen hat, dass da wirklich die Evolution dann nochmal wieder einen Kick bekommen hat und dann ist danach wesentlich besser war als vorher. Aber
wie gesagt, auf jeden Fall. Weil Strahlung macht Mutation und
genau.
Ja.
Also wie gesagt, aber das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Arbeit. Einerseits an sich, weil es halt wirklich uns was über die Vergangenheit unserer Umgebung sagt. Wir wissen jetzt viel, viel genauer als vorher, wie die lokale Blase entstanden ist und was das mit der Erde gemacht hat. Und dann natürlich finde ich es halt wirklich cool von der Methodik, ja, dass du halt wirklich da irgendwo auf dem Meeresboden tauchst, da irgendwelche Metalltrümmer hochholst, die dann irgendwie im Labor auseinandersägst, oder ich habe keine Ahnung, die da rumgesägt haben, aber im Labor halt irgendwie untersuchst.
Mofas.
Genau, und dann irgendwie sagst, hier, da, Supernova vor 1 Million Jahre. Das kann man hier sehen im Tiefseegipssediment. Also das ist halt wirklich so eine, wo man wieder die erzwungene Kreativität der Astronomie so schön sieht. Weil wie gesagt, wir müssen also immer irgendwelche absurden Umwege ausdenken, um an Informationen zu kommen, weil wir halt auf der Erde festsitzen und den ganzen Krempel, den wir untersuchen wollen, nicht aus der Nähe untersuchen können. Mhm. Darum fand ich das sehr schön.
Hast du diese Breakthrough-Starshot-Geschichte mitgekriegt von Russen und Stephen Hawking?
Das war die.
Das fand ich ja auch sehr cool.
Ja, das ist halt genauso.
Also klar, es ist Zukunftsmusik. Ne?
Ja,
also,
ich bin mir, also ich sag mal, erstens mal, dieses Breakthrough-Starshot ist halt einmal, es sind halt drei verschiedene Geschichten im Wesentlichen. Einmal die Geschichte, die überall erzählt worden ist in allen Medien, irgendwie Stephen Hawking schickt Raumschiffe zu Alpha Centauri. Die zweite Geschichte ist dann das, was wirklich gemacht wurde, dass eben Stephen Hawking und Yuri Milner etwas vorgestellt haben, was noch nicht existiert, also eine Idee vorgestellt haben und mit dem sich irgendwie so Briefmarken große Dinger innerhalb von 20 Jahren zum nächsten Stern bringen lassen könnten. Und die dritte Geschichte ist dann die, wo man sich überlegt, ob das auch wirklich funktioniert. Weil,
das wie müssen gesagt, dann die Materialwissenschaftler vor allen
Dingen rausfinden. Ne? Nein, das gar nicht. Die müssen einfach nur, erstmal braucht man ja jede Menge Geld. Ja, also ja. Das Ganze kostet irgendwie ein paar, irgendwie 15 Milliarden Dollar oder sowas, das ganze Projekt, was die veranschlagt haben, also in Realität wahrscheinlich noch mehr. Und solange das Geld keiner aufbringt, gibt es das Projekt auch nicht. Das heißt, es ist halt erstmal wirklich nur eine Idee. Und dann, wenn man das hat, diese unter Anführungszeichen Raumschiffe bauen, das ist kein Ding, also behaupte ich jetzt mal, das ist nicht das Problem.
Na, problematisch wird das Sonnensegel, ne? Weil die Idee ist ja, dass du ein riesengroßes Segel aufstellst und da einen Laser reinballerst, der das Ding antreibt, also dem Ding Schub gibt.
Ja,
also das der Laser muss halt so stark sein, dass es kein Material gibt, das diese Energie aushalten würde.
Wie gesagt, das Sonnensegel ist auch kein Problem. Wir haben schon Sonnensegel gebaut. Die Japaner sind mit dem Sonnensegel schon von der Erde zur Venus geflogen. Also eine Raumsonde, nicht die Japaner selbst.
Ja. Also alle Japaner.
Genau. Ich hab gedacht, wir scheiß auf die Erde, wir gehen zur Venus. Nee, wie gesagt, also wir haben schon ein Sonnensegel, wir haben sogar schon ein krautgefandetes Sonnensegel, ja. Also das ist kein Ding. Wir müssen wirklich, einen riesengroßen Laser bauen. Das ist wirklich so ein James Bond Laser, der dann irgendwo auf einem hohen Berg in so einer Bergfestung dann vielleicht irgendwo rumsteht, der dann auch irgendwie jahrelang im Betrieb ist, ja. Also du musst dann eben, das ist dann, wie gesagt, das ist eigentlich das Hauptproblem.
Der muss jahrelang feuern. Ich hatte das so verstanden, dass er nur sehr viel Energie für einen relativ kurzen Zeitraum abgeben muss, also wirklich wenige Minuten nur. Das aber halt so viel Energie ist wie irgendwie 100 Atomkraftwerke.
Es kommt drauf
an. Und das würde halt in diesem Sonnensegel, also das würde halt das Sonnensegel verdampfen.
Ja, das Problem ist halt, dass es, wie gesagt, es gibt halt noch keine wirklichen, zumindest meines Wissens nach, gibt es noch keine wissenschaftlichen Papers oder sowas, wo man das genau nachlesen könnte. Es sind halt alles nämlich Ideen. Und im Prinzip kannst du im Prinzip so lange mit dem Laser draufschießen, solange da noch eine relevante Energiemenge übermittelt wird. Ja, und je länger du das machst, desto höher wird die Geschwindigkeit. Man, die wollen ja 20% Lichtgeschwindigkeit kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das, ich meine, gut, wenn du das irgendwie auf eine Minute runterrechnest, dann natürlich ist das so ein hochenergetischer Laser, den du vermutlich nicht mal bauen kannst. Und wenn du den bauen kannst, macht er dir alles kaputt unterwegs. Also würde ich eher vermuten, dass das etwas langsamer, etwas länger braucht, bis der Feuer, und dass halt die Beschleunigung ein bisschen länger braucht, bis die erreicht ist. Und dann hast du natürlich in dem Angriff, das ist ja im Prinzip, was die da bauen, ist dann nicht nur, das ist dann quasi eine private Massenvernichtungswaffe quasi, die da gebaut wird, was du dann irgendwie noch politische Probleme hast. Also wie gesagt, es ist eine interessante Idee, aber es gehört halt zu den Themen, wo ich sage, wenn es dann mal da ist, dann finde ich es gut, aber davor gehört es halt in die Kategorie von tolle Dinge, die Menschen mit viel Geld gerne bauen wollen. Ja, das fände, wenn Juri Milner sagt, er will seine Milliarden dafür einen Weltraumlift ausgeben, das finde ich viel besser, weil da haben wir zumindest schon ganze Bibliotheken voll mit wissenschaftlichen Papers dazu, wo genau drinsteht, wie wir sowas machen können. Also das wäre noch
mehr. Aber ist es realistischer, einen Weltraumlift zu bauen, als so ein Sonnensegel mit Laserantrieb?
Also ein Sonnensegel mit Laserantrieb, das zu einem anderen Stern fliegt, musst du dazu sagen, weil ein Sonnensegel mit Laserantrieb, das, wie gesagt, das ist jetzt kein großes Ding. Ja. Es ist, sagen wir mal, es geht ja bei, ich habe Hawking und Milner und alle anderen, die sich geäußert haben, denen geht's ja darum, dass man endlich mal einen anderen Stern erreicht. Sei es auch nur mit so einem Mini-Ding, ja, einfach halt, um diese Vision mal wahr werden zu lassen und zu zeigen, wir Menschen können auch aus dem Sonnensystem raus. Er sagte hier, es sei an der Zeit, ich lese gerade einen Artikel dazu, es sei an der Zeit, dass die Menschheit den nächsten großen Sprung in ihrer Geschichte wage, sagte Milner.
Ja, und hat er ja recht.
Ja, da hat er vollkommen recht. Und wenn man das quasi wirklich nachhaltig machen würde, wenn man irgendwie so einen kleinen Briefmarke da irgendwo zu Alpha Centauri schicken, wie gesagt, das wäre schon eine coole Sache. Aber wenn man es wirklich nachhaltig machen würde, dann würde ich echt sagen, bauen einen Weltraumlift. Und mit dem Weltraumlift kannst du dann wirklich, dann hast du die, dann brauchst du dich nicht mit irgendwelchen Doomsday-Lasern auf der Erde rumschlagen, dann kannst du wirklich, dann hast du im Prinzip mit dem Weltraumlift, hast du all die Ressourcen der Erde im Weltall zur Verfügung.
Ja.
Und musst nicht alles irgendwie mit Raketen hochbringen, was sowieso unrealistisch ist, dass du irgendwelche relevanten Mengen von irgendwas ins Weltall bringen kannst. Ja? Bau einen Weltraumlift und dann hast du im Weltall alles, was du haben willst dort. Es kostet nicht viel und dann kannst du eben dann baust du dir halt irgendwie einen baust du da oben ein großes Segel zusammen, baust du da oben ein Raumschiff zusammen, baust du irgendwie einen Laser auf dem Mond oder baust diesen Projekt Orion, Atombombenantrieb, der auch schon seit 50 Jahren in der Schublade rumliegt und schickst damit nicht irgendwie eine Briefmarke zu Alpha Centauri, sondern tatsächlich irgendwie ein großes Ding, vielleicht sogar mit Menschen drin. Also was auch immer, ja, aber wie gesagt, das wäre halt irgendwie... wird vermutlich nicht wesentlich billiger werden, es wird vermutlich nicht wesentlich einfacher werden, aber es wäre, sagen wir mal, ein nachhaltigerer und glaubwürdigerer Schritt, wenn man sagen will, wir wollen zu den Sternen. Mhm. Ich meine, das ist halt, wie kann man sehen, wie man will, also wie gesagt, sein Geld, wenn er es so ausgeben will, soll er es so ausgeben, aber gucken wir mal, was rauskommt.
Hast du mitbekommen, dass die Rotationsachse der Erde sich verschiebt?
Ja, das macht sie doch dauernd.
Das macht sie dauernd, aber im Jahr 2000 hat sie sich wesentlich stärker angefangen zu verschieben, als bisher erwartet wurde oder als sie das bisher getan hat. Und zwar rutscht die so nach Osten weg. Mhm. Und amerikanische Wissenschaftler haben jetzt rausgefunden, warum das so ist, also warum das Ding sich so stark bewegt, also ungewöhnlich stark. Mhm. Und zwar waren wir das. Die Menschen haben Die Menschen haben durch den Klimawandel dafür gesorgt, dass das Grönlandeis und das der Eisschild der Westantarktis sehr stark abschmelzen und sich darum eine Gewichtsverlagerung auf dem ganzen Planeten ergibt, die früher nicht so da gewesen war, weshalb jetzt die Rotationsachse stärker nach Osten wandert, als sie das vorher getan hat. Mhm. Was das bedeutet, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele schöne Verschwörungstheorien dann auch wieder geben wird.
Das sicherlich, aber wie gesagt, sowas passiert ja ständig, dass irgendwie, wenn du ein Erdbeben hast oder wenn sich halt sonst irgendwie die Massen im Inneren der Erde verschieben, das ist ja auch der Grund für Schaltsekunden und sowas, ja. Wenn die Erde halt irgendwie ein bisschen unrund rotiert, was halt ständig vorkommt, wenn sich da im Inneren irgendwelche großen Massenströme, Metallströme oder sowas verschieben, wenn es ein Erdbeben gibt oder sonst irgendwas, oder wenn, es reicht auch schon, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, es reicht schon wirklich, wenn im Herbst auf der Nordhalbkugel die Blätter von den Bäumen fallen, reicht das schon aus, um die Rotationsgeschwindigkeit zu ändern. Nicht unbedingt die Ausrichtung der Achse, aber die Rotationsgeschwindigkeit. Und das halt, wie gesagt, ja, wenn das Eis schmilzt, das ist natürlich auch, sobald du die Masse verlagerst, tut sich da was.
Ja, was sie jetzt noch sich ausgedacht haben, ist, dass sie das ganze Ding einfach mal rückwärts projizieren. Also sie sagen, okay, wenn der Klimawandel, also das Schmelzen des Eises, die Achse nach Osten schiebt, wie können wir denn anhand der Stellung der Erdrotationsachse in der Vergangenheit, welche Rückschlüsse können wir denn dann auf die klimatischen Verhältnisse ziehen? Das finde ich ganz interessanter Ansatz. Ob es ihnen gelingt, ist halt die Frage.
Das Problem an der Sache ist, dass nicht nur der Klimawandel oder das Klima die Ausrichtung der Achse beeinflusst, sondern vor allem die Ausrichtung der Erdachse das Klima beeinflusst. Das sind die Milankovitch-Zyklen, über die ich auch schon öfter gesprochen habe. Die Erdachse, die ja auch durch die gravitativen Störungen von Mond und von den anderen Planeten ständig hin und her schwankt, also ständig jetzt im astronomischen Sinn, also mit Perioden von ein paar tausend, zehntausend, hunderttausend Jahren. Und diese Schwankungen, die in Kombination mit all den anderen Schwankungen, die durch die Störungen verursacht werden, die Sorgen eben sind eben einer der Hauptgründe, warum wir sowas haben wie Eiszeiten, Warmzeiten und so weiter. Und das jetzt irgendwie mit den ganzen anderen Effekten, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das da so zurückrechnen kannst. Also du kannst
natürlich. Ach, ihr Naturwissenschaftler seid immer so unromantisch.
Wenn, dann brauchen wir, ich möchte jetzt in meine Überleitung hier reinquetschen.
Ah ja, sehr gut.
Wenn wir sowas machen müssen, dann brauchen wir mehr Forschungsdaten, vor allem aus den eisigen Regionen. Und zum Glück hat Großbritannien ein neues Wissenschaftsschiff.
Ich habe es auch gelesen.
Ja, ich finde das, ich bin nur gerade an der Phase, aber die Geschichte natürlich geht schon länger rum. Ja, dieses tolle Schiff, das Großbritannien da jetzt hier sponsert, die wo als PR-Gag quasi wurde der Name des Schiffes öffentlich zur Abstimmung gestellt. Also man konnte
also interessanterweise übrigens ein Polarforschungsschiff und die Bundesrepublik baut gerade auch ein neues, also die Polarstern wird erneuert. Mhm. Und wird dann Polarstern 2 heißen.
Ja, der langweilig.
Wir machen es uns, ja, wir sind halt Deutsche.
Ja, ja, aber was es ja geht, ist, dass halt irgendwie ein BBC oder ein früherer BBC-Radiomoderator, ja, immer die Radiomoderatoren, ein früherer BBC-Radiomoderator hat als Scherz einfach als Namen für dieses Polarforschungsschiff Boaty McBoatface angegeben.
Boaty McBoatface, das ist echt so großartig. Also es gab eine Online-Abstimmung, ne? Also ja, genau. Die Leute durften online sagen, wie es heißen soll und dann drüber abstimmen.
Genau, und diese Online-Abstimmung ist eben so ausgegangen, dass Boaty McBoatface die meisten Stimmen bekommen hat. Und jetzt aber, man hat sich schon vorher offen gehalten, diese Abstimmung zu ignorieren. Und das passiert jetzt auch. Also man wird die Abstimmung ignorieren. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es einerseits irgendwie spricht die ganze Welt jetzt über dieses Polarforschungsschiff, was ja durchaus, wenn man jetzt diese Abstimmung gemacht hat, um halt mit der Öffentlichkeit über das Projekt zu reden.
Also für Wissenschafts-PR ist das ein absolutes Highlight, ja.
Ja, also insofern
das passieren kann.
Und vor allem, wenn du das jetzt irgendwie, ja, jetzt nennst du das Schiff halt irgendwie anders. Jetzt irgendwie, heißen die Dinger, die muss dann irgendwie Royal Research Ship oder sowas, RSS vermutlich, RSS, keine Ahnung, irgendwie Icebreaker oder was auch immer, die sich ausgedacht haben, ja. Und wahrscheinlich heißt es wieder nach der Königin oder sowas, ja.
Oder schön fand ich auch einen Vorschlag, der hat immerhin 7000 Stimmen gekriegt, Usain Bolt.
Genau. Stell dir vor, das kriegt halt irgendwie einen ganz normalen, langweiligen Namen, RSS, Queen Elizabeth. Und dann fährt halt die Queen Elizabeth durch die Gegend und macht Forschungsergebnisse. Und dann irgendwann interessiert das die Leute genauso wenig wie halt Polarforschungsergebnisse.
Aber weiter. Boaty McBoatface und das auch noch geil lackieren. Weißt
genau, du? Und dann ist jedes Mal, wenn dann irgendwelche Forschungsergebnisse von diesem Schiff gewonnen werden, das heißt dann hier das Schiff Boaty McBoatface und sofort wissen alle, ah, das ist das Schiff, das Kohle und Dings und sofort hast du da wieder Aufmerksamkeit. Also ich fände das, also ich könnte mir da selbst, wenn es auch wenn es als Scherz gemeint war, wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich da jetzt voll drauf einsteigen und das irgendwie ausnutzen bis zum Letzten. Also
ja, ja klar. Aber das ist dann wieder, das ist dann nicht seriös genug und Royal Society und sowas. Die haben da, ja, die haben da wahrscheinlich dann eher Probleme. Ja. Tja. Sind halt nicht so cool wie Smoothie-Verkäufer oder irgendwie sowas.
Tja, Polarstern 2, ich meine, das ist ja noch langweiliger, geht's auch nicht mehr.
Stimmt. Lass mal überlegen, gibt's was Langweiliges? Nee, eigentlich nicht. Ja, doch. Bundesforschungseisbrecher.
Ja, genau. So Bundesschiff.
Bundesschiff. Das ist langweilig und generisch.
Und das war wie die ganzen ICE-Namen hier, wie ICE Rheinland-Pfalz, die alle heißen, ja.
Bettina von Arnim oder so ähnlich.
Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, mir kommt das so vor, ich fahre wirklich wahnsinnig oft suchen. Ich glaube, die heißen alle nur noch nach irgendwelchen Bundesländern oder Städten.
Echt?
Der irgendwie nach irgendwie heißt, die heißen alle irgendwie ICE Forchheim oder was weiß ich.
Also aber früher hatten die noch Namen von Menschen.
Ich weiß, du konntest mal eine Zeit lang, konntest du auch ICE-Namen kaufen und für gar nicht so viel Geld. Ich weiß das noch.
Und musstest dann aber auch die Lackierung bezahlen.
Das weiß ich nicht, aber du konntest dann einfach, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß es deswegen, weil, wie das aufgekommen ist, haben damals Martin Puntigam, letztes Mal erzählt von den Science Busters, die haben sich überlegt, ob sie mal irgendwie so ein ICE, es ist halt auch für eine gewisse Zeit lang nur, ob sie ihn dann irgendwie Science Buster nennen. Und das kann dann nicht so teuer gewesen sein, weil sonst hätten wir sich das gar nicht überlegt, weil so viel Geld haben wir da auch nicht für sowas übrig. Also das muss nicht, vermutlich waren dann zu viele bescheuerte Namen dabei, dass sie es dann wieder bleiben haben lassen. Aber
wahrscheinlich, ja. Das ist doch alles Pipi. Womit wir beim nächsten Thema wären. Britische Wissenschaftler haben eine Brennstoffzelle entwickelt, also eine sogenannte mikrobielle Brennstoffzelle.
Wie heißt die?
Bernie McUrin. Weil das nämlich eine mikrobielle Brennstoffzelle ist, die aus Urin Strom zu erzeugen vermag. Was irgendwie ganz cool ist. Vor allen Dingen ist sie sehr, sehr billig. Die kostet nämlich nur 2,50 Euro pro Brennstoffzelle. Das heißt, du kannst für 2,50 Euro kannst du im Grunde komplett Afrika mit Brennstoffzellen pflastern, die aus Urin Strom erzeugt.
Muss das Urin sein? Spezifisch oder?
Das ist eine gute Frage.
Da kann ich da irgendwas
reinkippen. Ich habe es einfach mit Urin getestet. Keine Ahnung, ob
es. Es geht vermutlich, mein Urin ist ja zum größten Teil Wasser. Also vermutlich mal, wenn es nicht irgendein spezieller Stoff im Urin ist.
Also dann organische Substanzen in elektrische Energie umwandeln kann die. Aha. So. Und sie haben es halt, ich weiß nicht, warum sie es mit Urin ausprobiert haben, wahrscheinlich, weil man immer Urin dabei hat. Das heißt, wenn du mal Strom brauchst, pinkelst du dir mal schnell irgendwie auf die Brennstoffzelle und hast dann wieder Strom. Das Problem ist, also sie haben bisher einen Prototypen nur, also unter Laborbedingungen. Das Problem ist, die ist relativ schwach. Das heißt, wenn du für 2 Watt Strom brauchst, du 1 Kubikmeter Urin.
Ja, das pinkelt sich jetzt. Da musst
1000
du schon,
Liter.
Da stehst du schon eine Zeit lang da, so, das kannst du irgendwie.
Oh Mann. Aber prinzipiell finde ich das halt eine total schöne Idee, weil wenn sie das Ding verfeinern und verbessern, so dass es einen höheren Wirkungsgrad hat, kannst du halt wirklich, schreiben die Wissenschaftler auch, in wirklich entlegenen Regionen der Welt Strom erzeugen. zwar nicht viel, aber vielleicht immerhin so viel, dass du ein kleines Radio für ein paar Minuten betreiben kannst, um da eine Informationsinfrastruktur aufzubauen oder sowas. Das finde ich schon ganz spannend.
Ja.
Es und wenn es effizient genug wird, kannst du halt morgens, bevor du aus dem Haus gehst, pinkelst du über dein Handy. Strom für den ganzen Tag.
Ja, einmal kurz das Handy aufladen.
Genau, und dann ergibt das auch Sinn, dass viele Menschen sich, die, also Männer vor allen Dingen, die Hände waschen, nachdem sie auf der Toilette waren und nicht vorher. Was ich immer ein bisschen befremdlich finde, weil bei mir ist es so, dass meine Hände meistens schmutziger sind als mein Glied.
Ja, aber man kann sich ja auch irgendwie danach die Hände waschen, weil wenn sich alle anderen das irgendwie nicht getan haben, dann ist da dann, weiß nicht, wie so Waschbecken, was du alles noch mehr angreifst nach dem.
Ja, stimmt.
Also ich wasche mir die Hände so, wenn ich.
Vorher und nachher genau. Mache ich das.
Ja, genau. Ja.
Eigentlich so das Beste. Ist auch besser für die Haut. Ja. Womit wir beim nächsten Thema werden.
Ja, mach.
Ja, Entschuldigung. Und zwar sind japanische Wissenschaftler dahinter gekommen, wie sie es schaffen, Haut mit Haaren im Labor zu züchten. Und zwar haben sie Zahnfleischzellen einer Maus genommen und haben die reprogrammiert. Da hört es dann auf, also da verstehe ich dann leider nicht mehr, wie es funktioniert, haben irgendwie aus diesen Zahnfleischzellen sogenannte undifferenzierte Stammzellen gemacht, beziehungsweise induzierte Stammzellen sogar. Und aus diesen Stammzellen haben sie Haut mit allen Organen, die in der Haut sind, wachsen lassen. Also inklusive Haare, inklusive Schweißdrüsen und was da sonst noch wie alles dabei ist. Mhm. Haben diese Haut Mäusen transplantiert, um zu gucken, passiert was, Abstoßungsreaktion und so. Stellt sich raus, passiert nichts.
Tja.
Oh, nee, Entschuldigung, ich muss einschränken. Deaktiviertes Immunsystem hatten die Mäuse. Kann ja auch nichts passieren. Wenn du kein Immunsystem hast, stößt auch nichts ab. Haben die Langlebigkeit getestet und haben die Haut, also wer transplantiert ist, schreiben sie, problemlos angewachsen und hat mehrere Monate keinerlei Probleme gemacht. Also keine Wucherung, keine Tumore, kein gar nichts. Ja.
Ich
weiß nicht, was man daraus macht. Also die Schönheitsindustrie wird da sicherlich früher oder später...
Keine Ahnung, für solche Rasierfreaks wie dich, die sich dann nicht irgendwie die 5-mal am Tag rasieren wollen würden, aber nicht können, weil die Haare nicht so viel wachsen, kannst du dann mit deine Haut zu Hause aufstellen und dich dann irgendwie da austoben mit deinen...
Das lässt sich aber besser aushalten als diese halbglatzen Typen, weißt du, die dann so mit Mitte 40 anfangen, irgendwie ihr Resthaar von rechts, also rechts schulterlang wachsen zu lassen, um das dann komplett einmal rüber über den Kopf zu kämmen und sich dann wundern, wenn eine Bö von der Seite kommt. Also für die ist das vielleicht ganz gut.
Also,
mir fällt ja, jetzt findet man eine Überleitung.
Ach, muss nicht. Okay. Ich habe einen wunderbaren Artikel gelesen mit einer wunderbaren Überschrift, die da lautet: Wortstellungsfehler sind häufig, weil die Satzplanungszeit ist zu kurz.
Sehr schön. Das ist schön. Das ist deklamatorisches Schreiben. Ja,
das geht hier um Wissenschaftler aus einer vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, was ich auch einen sehr schönen Titel finde, und eine Forscherin von der Uni Koblenz. Die haben, ich nehme an, das wären irgendwie, keine Ahnung, Germanisten oder Linguisten oder was auch immer gewesen sein. Und die haben untersucht, haben sich quasi Kausalsätze angeschaut, die man halt irgendwie in dem Fall dieser Überschrift mit weil eingeleitet werden. Ja. Und geschaut, also gesprochene Sätze sich angeschaut und geguckt, wie oft die eben in der gesprochenen Sprache nicht ganz richtig sind, ja. Also hier ein Beispiel, das sagt man nicht, weil das ist ja falsch. Oder halt irgendwas, wo halt dann die Satzstellung nicht funktioniert und sich angeschaut, erstens mal, wie oft es vorkommt und dann eben auch erklärt, warum das so ist. Und gut, das ist jetzt wieder die meine Meinung nach jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig große Erkenntnis, aber eben gesagt, dass halt einfach das Zeitfenster zu kurz ist, ja. Du kannst anscheinend als in der gesprochenen Sprache, wenn du anfängst bei dem Kausalsatz mit weil, bist du noch nicht, bist du nicht immer in der Lage, dir den Satz so hinzulegen, zu biegen, dass du den auch korrekt zu Ende bringst. Mhm. Vor allem, weil du, wenn du mit dem Hauptsatz anfängst und dich dann quasi erst am gegen Ende des Hauptsatzes dazu entscheidest, da müsste ich jetzt noch eine Begründung machen. Also wie in dem Fall der Überschrift, Wortstellungsfehler sind häufig. Das ist halt mal eine Aussage. Und dann, wenn du das sagst, sagst du, ich sollte ja noch erklären, warum das so ist. Also Wortstellungsfehler sind häufig, weil die, und dann hast du irgendwie schon angefangen zu sprechen, aber warst noch nicht am Ende mit Planen und dann kommt irgendwie sowas raus.
Effizienzproblem, ja.
Genau.
Also im Übrigen, es gibt einen schönen Trick, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe, aber der funktioniert erstaunlich oft und erstaunlich gut. Wenn du anfängst zu reden und dich in deinen eigenen Sätzen und Gedanken verzettelst und den Faden verlierst und den Satz nicht mehr zu Ende bringst, irgendwer hat mal behauptet, und ich behaupte das seitdem auch, in mehr als 50% der Fälle ergibt es Sinn, zumindest für den Zuhörer Sinn, wenn du dein Kauderwelsch mit dem Wort sind beendest. Man müsste das wirklich mal, also mit Sicherheit gibt es auch Linguisten, die sowas auch schon mal untersucht haben. Ob sind, weil irgendwo hast du dann mit Sicherheit schon mal so ein Plural in dem Satz gehabt und auf den bezieht sich dann das sind. Das funktioniert sehr gut.
Was ich noch interessant fand, sie haben überlegt, du könntest ja theoretisch das, was du mit weil sagst, ja auch mit denn sagen und dann hast du die Probleme nicht so sehr. Ja, ja. Wortschlangen sind häufig, denn die Satzplanungszeit ist zu kurz. Wenn du denn nimmst, dann geht das Problem weg. Aber sie haben gemeint, weil ist in gesprochenen Deutsch häufiger als denn und deswegen rein unbewusst mental sagst du halt immer weil und handelst dir dann irgendwie einen Satz ein, den du nicht vernünftig zu Ende bringen kannst.
Wo wir bei Sprache sind, amerikanische Wissenschaftler haben mal untersucht, was das eigentlich für Leute sind, die man so gemeinhin als Grammatik-Nazis bezeichnet. Also Menschen, die Rechtschreib- und Grammatikfehler sehr schnell finden und darauf auch sehr hart reagieren.
Ja, das sind Arschlöcher,
also, oder? Richtig, amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, Arschlöcher. Mir fällt das auch auf. Also wenn ich einen Text lese, wenn ich Bücher lese, ich stolpere über fast jeden Rechtschreibfehler. Und denk mir dann aber nur, ja gut, hat der Lektor gepennt oder weiß der Geier und das ist mir halt egal. Aber es gibt halt auch Leute, die immer und immer wieder darauf hinweisen. Also Twitter ist ja voll von Bildern mit irgendwie sowas. Und diese Wissenschaftler haben sich jetzt 80 Amerikaner angeguckt, haben geguckt, wie ist die kulturelle Herkunft, das Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und so. Haben dann geguckt, wie sich kulturelle Herkunft, Alter und so weiter auf den Umgang mit Fehlern in der Sprache auswirken und haben festgestellt, gar nicht.
Ja, ich mache beim Sprechen wahnsinnig wenige Beistrichfehler.
Genau. Also, aber fand ich ganz schön. Also gar nicht. Ja? Also Persönlichkeit, also haben dann noch weitergeguckt, einen Persönlichkeitstest gemacht, so Geselligkeit, Selbstlosigkeit und so rausgeguckt. Und da haben sie dann rausgefunden, was hauptsächlich verantwortlich dafür ist, dass Menschen extrem auf solche Grammatikfehler und Rechtschreibfehler reagieren, nämlich die Eigenschaft Geselligkeit. Ja, je introvertierter ein Mensch ist, desto mehr machen ihm solche Fehler aus. Je extravertierter ist, desto leichter gehen sie damit um und gucken darüber hinweg.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz witzig.
Ja,
Introvertierte kotzt es halt mehr an, wenn andere Fehler machen.
Ich überlege gerade, ob ich erstens introvertiert oder extrovertiert bin eher und ob mich Rechtschreibfehler, also mich irritiert es eigentlich nicht wirklich. Also es kommt darauf an, wenn ich jetzt ein Buch lese, wie ich es zum Beispiel jetzt gerade tue, das halt wirklich so schlecht übersetzt ist, ja, wo ich ständig wie ich Sätze lese und ständig merke, wo ich quasi in der Übersetzung den Fehler sehe, wo ich weiß, okay, auf Englisch hat das mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit so geklungen und das ist so übersetzt und das ist falsch und sowas anderen schon, ich merke dann, das ärgert mich auch ständig. Aber ansonsten, ob ich da jetzt irgendwo in einer Facebook-Internetseite, ob da jetzt jemand irgendwie einen Kommentar schreibt mit Groß- und Kleinschreibung oder ohne Groß- und Kleinschreibung oder solange ich, es kommt immer darauf an, was der Zweck des Textes ist, ja. Wenn es der Zweck ist, mir eine Information zukommen zu lassen und die Information mir zukommt, dann ist das okay. Wenn es der Zweck ist, irgendwie ein wertiges, gut formuliertes, literarisch hochwertiges Buch mir zugänglich zu machen und da ist alles voll mit Fehlern, dann ärgert es mich. Also ich bin da pragmatisch.
Ja, dann bist du wahrscheinlich extravertiert, was du auch bist, was man alleine schon daran erkennt, dass du publizistisch tätig bist und zwar vielfältig publizistisch tätig bist.
Kann man nicht
würde ich jetzt mal so behaupten. Also.
Introvertierten Publizisten?
Genau, Club der introvertierten Publizisten, der introvertierten, hochbegabten Publizisten. Erklärungsversuch der Wissenschaftler, die das gemessen haben, ist, Extravertierte sind kontaktfreudiger und sind darum mehr anderen Reizen ausgesetzt. Introvertierte haben halt Reizarmut, insgesamt Reizarmut und reagieren darum auf einen solchen Reiz umso stärker. Schreiben aber auch dazu, das sollten sich aber lieber nochmal die Psychologen angucken. Es ist einfach nur eine Vermutung, die wir da äußern.
Okay, weil wir gerade bei Arschlöchern waren. Ja?
Bitte.
Wenn ich jetzt mit dir plaudern würde und dir sagen würde, ach Holger, diese ganze bescheuerten Kanaken gehen mir so auf die Nerven, ich kann die Türken überhaupt nicht leiden.
Ja.
Was würdest du dann von mir denken?
Dass du mit Böhmermann geredet hast.
Okay.
Ich würde halt denken, dass du einer kognitiven Verzerrung anheimgefallen bist.
Ja.
Und im Grunde ein Zuschreibungsfehler. Also ich glaube, man nennt das den Halo-Effekt, dass du, weil du schlechte Erfahrungen mit ein oder zwei Türken gemacht hast, das allen Türken zuschreibst.
Ja, so
würde ich
so,
jetzt erstmal denken.
Nee, so ins Detail.
Außer wenn du Beatrix von Strolch bist, dann würde ich denken, dass du ein Arschloch bist.
Nee, ja, ich wollte jetzt quasi so kompliziert wollte ich da gar nicht hinaus.
Also
es geht ein bisschen nicht umliegen. Geht einfach darum, wenn ich jetzt quasi über Türken schimpfen würde oder über Italiener oder über was weiß ich, über Asiaten, über Russen, also einfach über Menschen anderer Nationen mich abfällig äußern würde, dann gehe ich mal hoffentlich davon aus, dass du das nicht gut finden würdest und dann
richtig
je nach Umfeld auf eine angemessene Art und Weise einschreiten würdest.
Ja.
Wie es auch sein sollte natürlich und wie es auch bei den meisten Menschen wohl nicht geschieht. Aber, und das ist jetzt, wo ich hier zu dieser Studie komme, die ich gerade erzählt, wenn du in Österreich bist und statt den Türken oder den anderen Nationen Deutsche nimmst, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, also du kannst sagen irgendwie, verdammte Piefke, es geht mir auf die Nerven, ich kann Deutsche nicht leiden und so weiter. Das ist durch sämtliche Gesellschaftsschichten, durch sämtliche Bildungsschichten komplett anerkannt. Also dieses Political Correctness, einfach dieses normale Korrektiv gegenüber solchen Äußerungen, das setzt in Österreich gegenüber Deutschen aus. Und ich kann das durchaus aus eigener Erfahrung
erzählen,
weil ich bin zwar in
Österreich. Ist aber, ich glaube, wenn du in Deutschland sich über Österreicher lustig machst, passiert das genauso.
Ja, das Ding ist nur, dass den Deutschen die Österreicher im Allgemeinen relativ egal sind. Ja, also umgekehrt ist aber das Problem der Österreicher mit den Deutschen ständig durchaus wesentlich mehr präsent. Also das beschäftigt die Österreicher mehr als umgekehrt. Und wie gesagt, ich bin in Österreich geborener Österreicher, der die ersten 27 Jahre seines Lebens komplett in Österreich gelebt hat. Also ich bin so österreichisch, wie man nur österreichisch sein kann. Ich weiß alles über Österreich, was man als Durchschnittsösterreicher weiß. Ich kann alles, was
dafür ist. Du würdest den Integrationstest bestehen.
Ja, ich bin halt Österreicher, ja. Also das. Ja. Aber da ich eine Mutter habe, die aus Deutschland kommt, hört man an meiner Sprache halt, zumindest in Österreich, das klingt für die meisten Österreicher, klingt das nicht österreichisch, wie ich spreche.
Das heißt,
ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, eigentlich fast alle Österreicher halten mich für einen Deutschen, wenn ich spreche.
Ist ja ein Ding. Also das, und alle Deutschen für einen Österreicher?
Nee, die Deutschen halten mich für einen Deutschen. Oder halt meistens, wenn ich dazu sage, fällt es denen nicht auf. Also die wissen, dass ich Österreicher bin, die sagen, man hört's. Aber wenn sie es vorher wissen, und dann sagen sie, ja, man hört das an den Ausdrücken. Aber ansonsten... Ich bin in Österreich mein ganzes Leben lang gefragt worden, ob ich Deutscher bin. In Deutschland noch nie gefragt worden, ob ich Österreicher bin.
Also, ja, weil es den Deutschen egal ist.
Das genau. Österreich. Nee, aber wie gesagt, also ich habe das durchaus auch selbst erlebt, dass du halt erstens mal darauf angesprochen wirst ständig und dass du dich dann, dass du quasi irgendwie in Rechtfertigungsnot gedrängt wirst, dass du dich irgendwie rechtfertigen musst, ob du jetzt Deutscher bist oder was mit Deutschland am Hut hast und so weiter. Und vor allem habe ich es... immer bemerkt, also dass quasi das, was eben, wo halt ansonsten ist überhaupt kein Problem ist. Also wenn der typische Österreicher mit anderen typischen Österreichern auf die typisch österreichische Art und Weise über die Piefke schimpft, dann fällt es den Österreichern nicht auf, dass das eigentlich nicht so wirklich in Ordnung ist. Mir ist es halt aufgefallen, weil das halt für mich und in meiner Familie natürlich auch keine Rolle gespielt hat.
Implizites deine Mutter dann für so Leute wie dich.
Nicht nur das, mich hat es einfach immer nur überrascht, weil halt irgendwie das etwas ist, was in meinem Leben nie eine Rolle gespielt. Das heißt, ich war da nie drin in dieser Piefke sind doof, ist normal Gesellschaft, sag ich mal so. Also für mich ist das immer, jedes Mal, wenn ich irgendwo in Zeitung, Gespräch, sonst wo, ein Beispiel, das war während einer Fußball-Weltmeisterschaft, da hat Deutschland Jugoslawien gespielt, das war oder was, eine Europameisterschaft, irgendwo in der Zeit, wo 90er Jahre, Ende 90er Jahre, wo Deutschland irgendwo mal ganz früh ausgeschieden ist irgendwo.
Ja.
Und da hat, glaube Deutschland, Jugoslawien oder nee, das gab es damals nicht mehr. keine Ahnung, irgendwie irgendeins von diesen
Österreich-Ungarn.
Halt. Nee, es war halt irgendwie Slowenien, irgendeins von diesen Ländern, die mal früher Jugoslawien waren, glaube ich, haben gespielt. Und die österreichischen Sportreporter sind ja nochmal, die sind ja quasi noch erstmal sind sie Sportreporter.
Genau.
Und dann nochmal irgendwie extra patriotisch und so weiter. Und da hat der Sportreporter im Fernsehen den Satz gesagt, die haben wir damals in Deutschland irgendwas übertragen und mit dem Experten, der auch irgendwie ein ehemaliger Fußballer war, dann irgendwie diskutiert, über Spiel diskutiert vorher, wie es dann ausgehen wird und wer denn gewinnen wird. Und er sagt, ja, du bist ja hoffentlich eh für Jugoslawien, mir fällt der Name nicht ein. Sagt, ja, na klar, und der Sportreporter hat dann den Namen gesagt, ja, hat gesagt, ein echter Österreicher freut sich ja immer, wenn, oder ein echter Österreicher freut sich, wenn Deutschland verliert. Und das ist halt auch so ein Satz, der halt mir extrem auffällt, der den meisten Österreichern vollkommen nicht mal auffällt, dass da irgendwas ist. Aber man muss halt nur sagen, wenn ich sage, ein echter Österreicher freut sich, wenn Italien verliert, oder ein echter Österreicher freut sich, wenn Israel verliert, vielleicht auch, ja. Das ist dann irgendwie gleich wieder eine ganz andere Sache. Und all diese Auffälligkeiten sind dann für mich Auffälligkeiten, aber für den Rest der Gesellschaft nicht.
Weißt du, woher das kommt?
Oder wissen die
Wissenschaftler,
woher das kommt? Ich wollte jetzt quasi nicht hier meine persönliche Leidensgeschichte, ist zu viel gesagt, aber meine persönliche Geschichte erzählen.
Vielleicht hast du eine Privattheorie.
Nee, ich wollte eigentlich eine wissenschaftliche Forschung vorstellen zu dem Thema. Und der hat die, um die es geht, das ist vom Institut für Diversitätsforschung an der W-Wirtschaftsuniversität Wien, Thomas Köln, der aus Köln stammt. Und
Ernsthaft?
Köln heißt er.
Ach so, okay.
Und kommt aus Köln und lebt seit 2001 in Wien und hat eben auch vermutlich auch motiviert.
Bist du sicher, dass das nicht Dirk Stermann ist und du gerade verarscht wirst?
Nee, also der Artikel stammt hier aus der Presse und die Presse ist kein lustiges Medium.
Okay.
Und der Verbund hat vermutlich irgendwie aus eigener Antrieb wollte halt irgendwie das untersuchen, wie das eben ist mit dem Anti-Germanismus in Österreich, und hat da 600 Deutsche befragt, die in Österreich arbeiten. Und halt an meinem Arbeitsplatz habe ich manchmal das Gefühl, dass Deutschsein ein Defizit ist, stimmen immerhin 37% zu, was durchaus nicht viel ist. Da nehme ich das ständige Polarisieren zwischen Deutschland und Österreich als belastend wahr, sind 40%. Ist meine deutsche Aussprache eine Beeinträchtigung, sagen 30%, ist das Erzählen antideutscher Witze üblich, auch 37%, 40% sagen, 30% werden einmal pro Woche bis mehrmals im Jahr beleidigt. Also das sind doch, wenn das jetzt quasi nicht Deutsche wären, dann, oder keine Ahnung, Türken in Deutschland, diese Zahlen, dann wäre das vermutlich was, wo sich viele Menschen sehr zu Recht drüber aufregen würden.
Ja.
Wenn es Deutsche und Österreich sind, dann eben nicht so wirklich. Und was auch interessant war, er hat die gleiche Befragung auch mal mit Deutschen gemacht, die in der Schweiz leben. Und kam dazu im Schluss, dass die Deutschen, also die noch nicht lange in der Schweiz leben, sich in der Schweiz nicht so wohl fühlen wie die Deutschen, die in Österreich leben. Aber je länger die Deutschen in der Schweiz leben, desto besser gefällt es ihnen. Je länger sie in Österreich leben, desto genervter sind sie.
Auch schön. Aber hast du trotzdem eine Privattheorie, woher das kommt?
Ich kann dir das sagen, was hier der Herr Köln da hier als vermutet, dass er hat, das hat er nicht erforscht, aber es ist zumindest eine Hypothese. Er sagt, die Zeit nach 45, ja, also ich meine, vor dem Ersten Weltkrieg war es sowieso, war ja lange Zeit irgendwie so Heilige Römische Reich, Deutsche Nationen und so weiter, da war das ja so alles mehr oder weniger eins. Und dann nach 45 haben vor allem, da gab es ja erstmal, musste sich irgendwie Österreich da irgendwie abgrenzen von Deutschland, um halt irgendwie da nicht in die Täterrolle mit reinzukommen. Also es gab ja in Österreich überraschend lange, bis in die 80er Jahre, gab es ja immer noch dieses von den führenden Politikern vertretende Bild, dass Österreich das erste Opfer von Adolf Hitler war und eigentlich mit ihm als Täter nichts zu tun gehabt hat.
Genau.
Der Grundstein für das ist eben schon direkt nach dem Krieg 45 gelegt worden. Und da musste man sich eben Österreich extrem von Deutschland abgrenzen. Also hier ist ein Historiker, Ernst Hanisch, den ich kenne, zitiert, der sagt, der Nationalsozialismus wurde externalisiert und an die deutsche Geschichte überantwortet. alles Schlechte wurde auf die Deutschen projiziert, um selbst als Opfer dazustehen. Und seither gab es nie einen Diskurs in den Medien oder Politik, der diesem Antigermanismus etwas entgegengesetzt hätte.
Und mittlerweile ist dann dieser Antigermanismus wahrscheinlich einfache Folklore geworden,
genau, ja,
über die halt tatsächlich nicht mehr nachgedacht wird.
Genau. Ja. Und das ist.
Aber ich glaube, also glaubst du, Deutsche, also ich für meinen Teil, ich würde das denen zum Beispiel nicht übel nehmen. Also ich nehme das den Österreicher nicht übel. Also jetzt nicht so, dass ich Österreicher deswegen döver fände als Italiener beispielsweise.
Ja, nee, das Ding ist auch, dass doch die meisten Österreicher haben, wenn man sich, das ist auch immer so zwiegespalten, ja. Einerseits sind die, wenn du halt so redest, dann kommen halt diese ganzen piefke Witze und piefke Bemerkungen. Andererseits schauen alle Österreicher das deutsche Fernsehen, sind Fan von deutschen Fernsehserien, sind Fan von deutschen Fußballmannschaften und so weiter. Also es ist so ein beiläufiger Abwertung, die halt irgendwie, ich weiß nicht, inwieweit die dann wirklich auch ernst gemeint ist, sie findet halt statt und keiner hat was dagegen, aber diejenigen, die es trifft, die sind dann, du lebst in Berlin, du lebst nicht in Österreich, wenn du wirklich da in dem Land lebst und dann, wie gesagt, hier, wenn da irgendwie 40% oder was sagen wir hier, 30% einmal die Woche irgendwie beschimpft wirst, dann, oder na, auch wenn es nur beiläufig ist, ja, trotzdem, es war...
Gerade weil es beiläufig ist, ist es ja, glaube ich, eher ein Problem, weil das ist halt, also Diskriminierung, wenn die offen und plakativ und punktuell stattfindet, ist das ja zu ertragen, dann kann man dem aus dem Weg gehen. Aber wenn das so beiläufig ist, dann ist es eine strukturelle Diskriminierung letztendlich. Also die ist halt immer vorhanden, weil du stets damit rechnen musst, dass jetzt wieder so ein Witz gemacht wird. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass wenn, klar, du bist eine Minderheit. Minderheiten sind diejenigen, die diskriminiert werden, wenn jemand diskriminiert wird. Und dann auch noch so unterschwellig beiläufig, also praktisch aus dem Alltag heraus, kann ich gut nachvollziehen, dass man sich da unwohl fühlt, ja. Die Frage ist, wie knackt man es? Ne? Weil diese Diskussion dauert ja Jahrzehnte wahrscheinlich.
Wiedervereinigung.
Wieder knapp.
Was?
Oh, Schmerz. Wiedervereinigung. Schönes Wort. Wo wir gerade beim Nörgeln sind. Es haben Wissenschaftler, holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie Patienten sich beim Arzt verhalten, sich unmittelbar auswirkt auf die Qualität der Behandlung. Und zwar haben sie 60 Allgemeinärzte Fälle beurteilen
lassen. Lass mich raten, man muss zum Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, ich habe das im Internet schon recherchiert, ich habe das, verschreiben Sie mir bitte das.
Nee, das ist gar nicht so sehr das Problem, sondern das Problem ist, wenn du ein nörgelnder Patient bist, löst das bei den Ärzten Erinnerungen aus an irgendwelche schlechten Vorkommnisse in ihrer Vergangenheit. Ja, also das triggert praktisch irgendwie schlechte Laune bei den Ärzten. Das wiederum hat zur Folge, dass sie sich nicht so sehr auf die Behandlung des Patienten konzentrieren, weil sie mit einem Teil des Gehirns immer noch abgelenkt sind und an diese negativen Ereignisse in der Vergangenheit denken. Okay. Das heißt, wenn du 2 Stunden auf einen Arzt warten musst und dann erstmal rumstänkerst, Scheiße hier, dann kann es dir halt passieren, dass der Arzt bestimmte Symptome missinterpretiert oder Krankheiten gar nicht erst erkennt. Wenn du aber hingehst und sagst so, ah ja, ich habe ja vollstes Verständnis dafür, also wenn du kooperativ bist, egal wie es gerade so ist, dann konzentriert sich der Arzt ausschließlich auf dich und behandelt dich besser. Also das heißt, es ist ein unbewusster Prozess. Also der Arzt denkt sich halt nicht so, ja, warte mal ab, lass mal Öl ab und fahr um den Block und sag dem Patienten, er hätte einen Motorschaden. So ist das nicht. Also es scheint wirklich ein unbewusstes, vorbewusstes Ding zu sein.
Ist halt irgendwie halt auch im Prinzip ist es auch eine Binsenweisheit. Halt irgendwie sei nett, dann ist man nett zu dir und fahr dich mit Arsch, dann wirst du schlecht
behandelt. Ja, aber das ist selbst bei so einer Arztgeschichte, also weil Arzt ist ja doch, es wird halt immer so getan, als wäre es Heilkunst, aber am Ende ist es ja, das klingt jetzt ein bisschen, also Ärzte werden mich jetzt dafür verurteilen, aber am Ende ist es nichts anderes als Kfz-Mechaniker, für ein hochkomplexes System.
Es ist ein Handwerk, für das man halt wahnsinnig viel wissen muss, um es ausüben zu können.
Und da würde man ja dann doch annehmen,
was nichts Verwerfliches ist.
Dadurch, dass es halt so ein relativ klar geregeltes Input-Output-System ist, würde man ja annehmen, dass man sagt, okay, ich habe die und die Symptome, der Arzt sagt, okay, die und die Symptome und die Krankheit. Aber genau das passiert halt nicht. Also selbst die Diagnose wird bei schwierigen, bei nörgelnden Patienten, ist die Diagnose schlechter als bei umgänglichen Patienten. Also immer umgänglich sein beim Arzt, was ich sowieso bin.
Ich mache immer alles, was die Ärzte mir sagen.
Das mache ich. Meine Hausärztin ist sowieso die Beste. Meine Hausärztin sagt immer, wissen Sie, Herr Klein, wahrscheinlich wissen Sie sowieso viel besser darüber Bescheid, was Sie gerade haben, weil Sie haben das alles schon online recherchiert.
Ich
kann Ihnen da nur Hinweise geben.
Ich recherchiere nie irgendwas online. Nix.
Kommt drauf an, was es ist. Also kommt drauf an, was es ist. Ja. Wenn natürlich in der Leistengegend ein Ziehen ist, werde ich einen Teufel tun, das nachzugucken, weil dann habe ich ja sofort Krebs.
Genau. Es gibt, glaube ich, weiß ich, hat schon jemand, das wäre vielleicht eine schöne Arbeit, um den Ig Nobelpreis zu gewinnen. Symptome, die man googeln kann, ohne dass dabei Krebs rauskommt.
Ja, das kannst du so irgendwas Psychologisches, wird sich da sicherlich finden lassen.
Ich weiß nicht, dann hast du wieder einen Gehirntumor oder sowas.
Was aber eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Thema wäre, aber erstmal bist du dran.
Ja, ich überlege gerade, hatten wir schon über die neuen Teilchen am LHC gesprochen?
Ja, letzte oder vorletzte Sendung
war das. Hatten wir schon. Ich hatte es irgendwie offen, weil ich es gerade interessant fand.
Echt? Mach nochmal, ich habe es eh wieder vergessen.
Nee, ach, es ging nur um diese Geschichte, dass man irgendwie, der LHC läuft halt wieder seit einiger Zeit. Und wir haben so das Six-Dings entdeckt, was gut war, aber sonst halt noch nichts, oder wenn es auch über natürlich jede Menge anderen Kram auch, aber noch nichts Neues. Und das Ding ist halt, wir brauchen halt was Neues. Wir müssen irgendwas Neues finden. Aber wir wissen halt, dass da irgendwas Neues sein muss, weil halt das Standardmodell der Teilchenphysik, das wir haben,
unvollständig ist.
Nein, das Problem ist ja einerseits ist es vollständig, also wir haben alles, was das Modell hergibt, quasi alles, was es vorhersagt, dass da sein soll, haben wir gefunden, das haben wir durch, aber es bleibt halt noch viel übrig, was halt nicht im Standardmodell drinsteckt, ja, dunkle Materie, Neutrinomassen und so weiter, der Unterschied, die Kopplungskonstanten, also der Unterschied in der Stärke der verschiedenen Kräfte und so weiter, da ist jede Menge Krempel, das nicht erklärt werden muss und wir brauchen irgendwas Neues. Und momentan ist halt, solange wir nichts Neues haben, wissen wir auch nicht, wo es hingeht. Ja, also momentan haben wir halt alles, was wir quasi vorhergesagt hatten, was der Boden der vernünftigen Theorie, der ist abgedeckt und jetzt stehen wir halt und haben halt keine Ahnung, wo es weitergeht. Ja, wir haben Unmengen Theorien, Unmengen theoretische Arbeiten, die alles Mögliche vorhersagen, also wirklich mehr oder weniger alles Mögliche. Also du kannst, egal was man findet, man wird immer eine Theorie dazu finden, die das erklären kann, aber wir haben halt keine Ahnung, wo es weitergeht. Wir brauchen halt irgendwas. Ja. Die Supersymmetrie war halt lange Zeit das, von dem man dachte, da geht's weiter und da hat man sich eigentlich erwartet, dass die Supersymmetrie auch das ist, was noch vorm Higgs ziemlich am Anfang gefunden wird. Ist aber nicht. Jetzt ist die Supersymmetrie, kann zwar immer noch funktionieren, aber ist halt nur mittlerweile eine von vielen möglichen Sachen. Wir haben halt keine Ahnung, wo es hingeht. Wir brauchen irgendwas Neues. Und so wie es ausschaut, könnte es auch irgendwas Neues geben, weil eben schon davor Daten gezeigt haben, die darauf hindeuten, dass da irgendwie ein neues Teilchen vielleicht nachweisbar ist, die aber noch nicht signifikant genug sind. Dann hat man eben die Daten nochmal neu analysiert und mit dieser neuen Methode auch noch ein bisschen mehr Daten reinbekommen und da ist das Ding immer noch nicht verschwunden und es haben auch zwei verschiedene Detektoren das gemessen. Also wie gesagt, das liegt gerade irgendwie bei 2 bis 3 Sigma, also in dem Bereich, wo es interessant ist, aber wo es theoretisch auch sein kann, dass es wieder verschwindet, wenn man mehr Daten kriegt. Mhm. Und bis jetzt ist es aber, je mehr Daten man bekommen hat, desto ausgeprägter wurde das. Und jetzt, wo der LHC wieder läuft, und zwar sehr viel höhere Energie läuft als vorher, weiß man auch, dass man wirklich bis dass es jetzt nicht irgendwie Jahrzehnte dauern wird, sondern im Wesentlichen, wenn dieser Effekt nicht verschwindet, sondern real ist, und tatsächlich eben auf ein neues Teilchen hindeutet, dann wird man das irgendwo so im Laufe des Sommers wissen. Also da werden wir bald was Neues finden.
Da werden wir auch drüber reden können, das ist auch schön.
Das ist ziemlich cool, ist, ja. Das kann ich gleich, darf ich kurz Werbung machen?
Bitte.
Passt gerade zum Thema, weil es hier
mal hier damit.
Ja, es ging dabei, weil wir gerade hier über Super und Supersymmetrie geredet haben. Am 28. Was haben wir? April. Am 28. April. 28. April. Nächste Woche ist in Wien das letzte Mal die Möglichkeit, eine Fernsehaufzeichnung der Science Busters live beizuwohnen. Da geht's nämlich unter, also die heißt Hier ist alles super, heißt die Sendung. Ah. Genau. Und da reden wir über lauter super Sachen. Also es kommt, glaube ich, irgendwie super Bakterien und super Symmetrie eben und super Erde und es gibt's noch mit super
Kleber, ich habe ja einen Super, ich habe ja einen Superbug als Plüschtier. Kennst du diese Plüschmikroben?
Ja, genau, genau.
Ja, ja, und da habe ich einen MSM multiresistenten Erreger, einen Superbug.
Genau,
die das ist halt so eine Plüschfigur aus Knubbeln mit so einem Superman Cape.
Genau, die ich glaube so einen Teil haben wir auch irgendwo auf der Bühne. Ich glaube, die kommen nicht wohl auch vor. Und es gibt da irgendwie auch super Experimente und alles, also das, wie gesagt, danach, das ist die letzte Aufzeichnung für die letzte, also die aktuelle Staffel hat ja letzte Woche angefangen. Heute Abend, also werdet ihr nicht mehr hören, weil das vermutlich erst morgen ausgestrahlt wird, aber heute Abend am 19.04. ist die 50. Jubiläumsfolge und die erste, wo ich im Fernsehen bin. Und die am 28. aufgezeichnet wird, live vor Publikum, das wird dann eben die letzte der Staffel sein, die dann irgendwann im November, glaube ich, ausgestrahlt wird. Deswegen ist es verdammt schwierig, ist da, drum, ich habe eine Nummer, über, wo ich über Supersymmetrie spreche und ich muss quasi jetzt die Supersymmetrie erklären, die im November ausgestrahlt wird, immer mit dem potenziellen Entdeckung oder Widerlegung der Supersymmetrie im Sommer dazwischen. Also das war gar nicht so einfach, die Nummer da irgendwie hinzukriegen. Aber es wird am Tag davor auch eine aufgezeichnet, aber die ist schon ausverkauft. Aber für die am 28. in Wien soll es noch Karten geben. So, Ende Werbeblock.
Ende des Werbeblocks. Hast du Angst vor Spinnen?
Ach, die Meldung hatte ich auch. Nee, ich habe vor Viechern, also ich muss die nicht auf mir rumlaufen haben. Wenn ich irgendwo in mein Badezimmer tauchen die immer wieder auf. Wenn ich in der Badewanne liege und über mir an der Decke so eine fette Spinne sitzt, dann tue ich die schon weg. Aber ich muss da jetzt irgendwie schreiend davonlaufen oder so.
Also da nee, das habe ich auch nicht. Also ich finde, also je nachdem, wie groß und wie groß sie sind und wie die geformt sind und so, finde ich die auch ein bisschen fieser. Aber wirklich Angst vor Spinnen habe ich nicht. Es gibt halt Menschen, die haben Angst vor Spinnen.
Ich kann, das ist eine Freundin von mir, die hatte das wirklich so, die ist wirklich, war dann in der gleichen Wohnung und ich war in einem Zimmer, sie im anderen Zimmer und hab zuerst ständig gehört, was sie halt macht, Computer sitzt und hier so rumtut und dann irgendwie Viertelstunde lang kein Geräusch gehört. Doch jetzt guckst du mal rüber, was sie da macht. Sie ist wirklich starr und steif in Sessel gesessen, weil an der Wand drüber eine Spinne war, die konnte nicht mal irgendwie zu ihrem Handy nebenbei greifen, um mich irgendwie anzuklingeln oder sonst, oder nicht mal rufen oder sonst irgendwas, weil die hat einfach komplett gelebt war von der Angst vor der Spinne.
Krass, ne? Ja. Also es ist wirklich krass. Und was jetzt deutsche und amerikanische Wissenschaftler rausgefunden haben, ist, dass Menschen, die Angst vor Spinnen haben, die Größe der Spinne, die sie sehen, völlig unangemessen einschätzen. Mhm. Die haben halt Arachnophobiker genommen und Leute, die mit Spinnen keine Probleme haben, haben den Spinnen gezeigt und gesagt, wie groß ist die? Und die Leute mit Spinnenangst haben die Größe der Spinnen massiv überschätzt. Also die sehen für Arachnophobiker sehen Spinnen riesengroß aus. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, mal gucken, ob das jetzt wirklich irgendwie stimmt, haben dann die sogenannte Expositionstherapie gemacht. Das machst du bei so Angststörungen, zumindest bei Angststörungen, bei denen das angstauslösende Objekt objektiv harmlos ist. Das heißt, du entspannte Umgebung und dann stellst du denen da irgendwie so einen Plexiglaskasten mit einer Spinne hin und gewöhnst diese Phobiker langsam daran, dass so eine Spinne überhaupt kein Problem ist. Und das gibt es sehr viele Berichte, dass das irgendwann, also wenn das eine Zeit lang gemacht ist, diese Therapie, diese Leute überhaupt keine Angst mehr haben, Spinnen über ihre Hand laufen zu lassen und irgendwie sowas. Haben also vor der Expositionsbehandlung, nach der Expositionsbehandlung gefragt und haben festgestellt, dass nachdem diese Therapie vollzogen wurde, die Größeneinschätzung bei den ehemaligen Arachnophobikern genauso ist wie bei Menschen, die bisher keine Spinnenangst hatten. Finde ich ein schönes Ding, also da zu gucken, wie so diese Wahrnehmungsverzerrung funktioniert. Und dann kann man das auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, dass der so eine Spinne, die dann vielleicht, was weiß ich, 3 Zentimeter groß ist, vorkommt, als wäre sie 10 Zentimeter groß, nur weil du Angst vor ihr hast.
Ja, das ist, also wie gesagt, wenn du so eine große, fette Spinne siehst, die auch objektiv 10 Zentimeter groß ist, dann, wie gesagt, dann ist das auch nicht, wo jetzt hingehen, streicheln oder sonst irgendwas, dann denke ich auch,
stimmt,
das ist dann auch ein bisschen fies. Tu mal weg die. Und wenn du das quasi dann, das aber bei jedem dieser Viecher oder so siehst, klar. Und dann ist es schön zu sehen, dass auch die Therapie dann auch hilft in dem Fall.
Absolut. Wobei die 10 cm große Spinne bei einem Phobiker dann wahrscheinlich aussieht wie 20 cm.
Tja.
Also er überschätzt es ja immer.
Ja.
Ich hätte noch was aus der Welt des ganz Kleinen.
Ja, ich habe, glaube ich, nichts mehr wirklich Dramatisches. Ich habe noch oder hier was. Obskure Themen. Ich habe noch was mit Ethnologie und Musik.
Es ist immer schön, mach.
Da geht's um das Projekt Tirolerei in der Schweiz von der Uni Innsbruck erforscht den Wandel des Jodelns in Tirol und der Schweiz.
Holleri, du dödel die, diri, diri, dudel die.
Genau, das ist doch wirklich, das ist der Musikethnologe Raymond Ammann. das wird, ist der jetzt aus Innsbruck? Ja, der ist aus Innsbruck. Und die haben immer erforscht, wie sich halt, das ist halt irgendwie interessant, also wie sich halt irgendwie Schweizer Kinder, also ich sagte hier, dass das also im Ursprung mit Jodeln gibt's ja, war ja nicht nur Musik, sondern halt irgendwie auch als Kommunikation gedacht, ja. Also um halt, keine Ahnung, die Kuhhirten, die sie da irgendwie was zugerufen haben oder sonst was, vermutlich, ich weiß nicht, da das steht in dem Paper jetzt nicht drin oder in dem Artikel, inwieweit das jetzt da eine Rolle spielt, dass halt wirklich, wenn du halt diese speziellen Töne, wenn du wirklich von einem Alpengipfel quasi zum anderen rüberschreiben willst, hier und die Kühe sind gut angekommen oder was immer die Hirten sich da schreiben, dass das vielleicht mit den Tönen irgendwie besser geht, als wenn du einfach so rüberbrüllst. Aber und wie weit da Musik dabei war, aber das war, ist halt nicht einfach nur irgendwie komische Volksmusik, sondern hatte durchaus mal noch einen anderen kommunikativen Zweck. Und dann haben die halt untersucht, wie sich dieses Jodeln aus dem Tirol verbreitet hat. Ja, also vor allem die tirolerische Art zu jodeln. Also sie schreiben hier, 1850 wurden Schweizer Kinder, die in Restaurants in St. Gallen singen und jodeln mussten, um Geld zu verdienen, hat man als Tiroler verkleidet. Also da war anscheinend in der Schweiz, war Jodelei nur als Tiroler glaubwürdig.
Ja.
Und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sagen die, haben die Schweizer dann quasi einen eigenen Jodelstil entwickelt, der halt diesen Tiroler Jodelstil dann quasi gegengesetzt wurde und sich dann quasi so ein authentisches Schweizer Jodeln sich entwickelt hat. Was ich ganz interessant fand, wenn du denkst, über den Jodeln ist Jodeln, aber anscheinend gab es da auch irgendwie so etwas, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie, ich überlege einen Vergleich, irgendwie so wie das irgendwie zuerst irgendwie das wie Döner, in der auch irgendwie in Deutschland erfunden wurde.
Ja.
Und dann, ich glaube, mittlerweile ist er auch in der Türkei wieder zurück. Also irgendwie diese Art von wo du denkst, das kommt doch eigentlich von dort und hat sich dort so durchgesetzt, aber eigentlich war es doch nicht so, wenn du verstehst, was ich da zu sagen probiere.
In etwa, ja.
Jedenfalls gibt es halt, das ist schon, die haben halt hier auch wirklich halt so Musik- und Jodelstile verglichen. Da stimmt wirklich stell mir gerade vor, wie wenn du auf der Uni da bist und die Arbeitsgruppe nebenan hast und die dann hier bestelle ich irgendwie Jodelaufnahmen von 1905 aus der Schweiz und von 1902 hier aus Tirol, was sie schreiben, was sie alles verglichen haben und so weiter, haben die transkribiert, die Jodler und vermutlich haben sie ein schallgedämpftes Büro oder sowas.
Ja, oder Kopfhörer, Sprachlabor.
Na, dann
ist ja irgendwie Sprache jodeln.
Die haben noch quasi dann am Schluss, nachdem sie halt, haben sie dann auch noch den Tourismus, der dann aufgekommen ist im 19. Jahrhundert mit reingetan, wieder Tourismus, dass das Jodeln beeinflusst hat, also dass dann quasi wirklich so eigene Folklore-Shows dann gab, so wie halt jetzt irgendwie in der Südsee, wo dann auch irgendwie immer die hawaiianischen Feuerspucker kommen, die eigentlich auch nichts mit der Realität zu tun haben. Also ich fand das einfach ein witziges Projekt, also nicht witzig, aber halt einfach eins, dass ich halt irgendwie interessant fand, weil es also überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich nämlich normalerweise beschäftige. Und ich wollte jetzt gerade probieren, die Homepage von dem Projekt aufzumachen, wo es auch Tonbeispiele gibt, aber die geht gerade nicht auf. Müssen wir verlinken.
Das kann ja dann jeder im Büro selber machen,
genau.
Kollegen damit nerven. Ja, mir hat, weil du sagtest, dass von wegen, man könnte es ja auch rüberrufen.
Einmal noch, gerade den Satz habe ich beim Vorherlesen übersehen. Erste Ergebnisse des dreijährigen Projekts werden auf der Konferenz Jodeln und registerwechselnde Gesänge in den Alpen von 24. bis 26. Oktober 2016 in Innsbruck vorgestellt.
Also da machen wir ein Hörertreffen.
Genau.
Na, weil du sagtest, man könnte es ja vielleicht auch einfach rüberrufen, dass die Kühe gut angekommen sind. Du hast halt in Gebirgen sehr komplizierte akustische Bedingungen. Das heißt, du kannst zwar, weiß ich nicht, auf 10 Meter Distanz kannst du gut verstehen, was jemand sagt, auf 100 Meter Distanz nicht so gut, auf 500 Meter Distanz vielleicht wieder gut. Und ähnliche akustische Bedingungen hast du in Kirchen. Und ich habe mal einen Vikar kennengelernt und habe den gefragt, sag mal, warum winselt ihr eigentlich immer so, wenn ihr eure Gebete vortragt? Und der sagte, damit du in jedem Winkel der Kirche hörst, was ich sage.
Ja, die machen es auch schon lange, lange bevor es irgendwelche Mikros oder Lautsprecher gab. Also die mussten sich ja was ausdenken, dass sie gehört werden.
Das ist halt Gejodel. Letztendlich, der Pfarrer jodelt in der Kirche. Ich könnte mir vorstellen, dass
das ein ähnliches... schlechter Porno aus den 70ern.
In der Kirche wird gejodelt, genau. Sendungstitel. aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das ähnliche Gründe hat.
Ja, klar, das klingt plausibel.
Ich hätte noch meine letzte Meldung für heute, ist eine von deutschen Wissenschaftlern, und zwar von einem Institut, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar ist das Karlsruhe Institut für Technologie, das KIT, ein Helmholtz-Institut, an dem ich schon mal war. Ich finde das so toll, weil die sehr, sehr viele Departments haben. Also sie machen so unglaublich viel Forschung, dass du im Grunde den ganzen Tag nichts anderes machen könntest, als mit einem Mikrofon durch alle Räume marodieren und ständig die Wissenschaftler fragen, was sie da tun. Das wäre immer interessant. Und was die jetzt rausgefunden haben, ist, dass du die Funksignale von Mobiltelefonen benutzen kannst, um Regenmengen zu messen. Weil nämlich Regentropfen ungefähr so groß sind wie die Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung, mit der Handymasten und Telefone hin und her senden. Und die dämpfen, also die Regentropfen dämpfen die Strahlung zwischen den Telefonen und den Masten. Und wie stark die Dämpfung ist, kannst du an den Masten messen. Das haben sie ausprobiert, hat sehr gut funktioniert. Irgendwo in Bayern haben sie, irgendwo in Südbayern, an 450 Richtfunkstrecken haben sie das ausprobiert. Die Dämpfung gemessen und haben die Ergebnisse verglichen mit diesem ganz normalen, wie man halt Regenmengen misst, also diese Wetterstationen haben ja so Gläschen, wo du Niederschlagstropfen, ne, Millimeter pro Stunde und so messen kannst. Und die Daten sind sehr, sehr präzise, also die Daten aus den Mobilfunkmessungen sind sehr präzise und sie sind mit einer Zeitverzögerung von nur einer Minute verfügbar. Das heißt, du kannst Echtzeit-Regenmessungen über Handymasten machen, was ich total cool finde und was gleichzeitig natürlich auch super ist, weil die Hydrologen, die wollen natürlich auch wissen, wie funktionieren die Wasserkreisläufe, wo ist gerade wie viel Niederschlag und so. Und du hast halt nicht überall auf der Welt, gibt's auch einen Resonator, den ich mal gemacht habe zum Thema, du hast halt viel zu wenig Messstationen weltweit verteilt. Das heißt, über Niederschlagsmengen weißt du sehr wenig, vor allen Dingen in nicht ganz so dicht besiedelten Regionen, beziehungsweise in Regionen, wo nicht so viele Messstationen stehen. Afrika zum Beispiel. Was du da aber hast, ist ein gut ausgebautes Mobilfunknetz.
Klar, ja.
Wo du dann einfach nur die Dämpfung messen musst und weißt, okay, da regnet es in Afrika gerade so viel, da regnet es so viel. Das heißt, wir haben so und so viel Oberflächenabfluss, tralalala. Und kannst dann daraus genauere lokale Modelle bauen, die dann vielleicht auch Vorhersagen für die Landwirtschaft und sowas treffen können.
Ja. Das ist, finde ich cool.
Ja, absolut. Also das finde ich, es ist so eine Art von Forschung, mit der man erstmal nicht rechnet. Also das ja, der Handy ist ein Handy, was soll der Scheiß? Aber dass dann jemand nachguckt und sagt, hey, Moment mal, die sind ja genauso lang, wie Regentropfen groß sind.
Da kam sicherlich in der Arbeit irgendwo der das Wort Mi-Streuung oder sowas vor, oder?
Mi-Streuung? Habe ich noch nie gehört. Also im Artikel steht es nicht, die Arbeit habe ich nicht gelesen.
Das ist das, wenn halt irgendwie etwas elektromagnetische Wellen an etwas gestreut werden, was so groß ist wie die Wellenlänge selbst. Also das ist so der Grund, warum du Wolken sehen kannst. Ja, weil die Wassertropfen in den Wolken sind so groß wie die Lichtwellen selbst. Darum wird es da halt irgendwie gestreut dran drum. Ist das weiß oder der gleiche, wenn du warum Uso weiß wird, wenn du da Wasser reingießt, weil dann auch wieder, dann bildet sich irgendwie so aus dem, wie heißt die ätherischen Öle im Uso mit Wasser bilden sich auch kleinste Tropfen und der strahlt dadurch, das Licht schaut dadurch und wird dann dran gebrochen und wird deswegen kriegst du dann quasi eine Wolke im Glas. Also immer oder die Sonnenstrahlen, die da im Wald irgendwo durchgehen. Also das ist immer, wenn etwas an etwas gestreut wird, das so groß ist die Wellenlänge selbst, dann heißt das Ding Mi-Streuung. Oder es hat noch einen anderen Effekt, Tyndall-Effekt. Also der Tyndall-Effekt wird durch die Mi-Streuung verursacht.
Wieder was gelernt. Lieber Florian, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.